Ihr dürft Matthäus Kapitel 3 aufschlagen. Wir sind letzte Woche bis Vers 6 gekommen, also machen wir heute im Vers 7 weiter. Ich möchte mit einer Frage beginnen, heute Morgen. Bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und einmal bei Gott sein wirst, dass du auf dem Weg in den Himmel bist und nicht in die Hölle? Die Ewigkeit mit Gott, nicht ohne Gott. Weg in die Herrlichkeit, den Segen, statt auf dem Weg ins Gericht. Bist du dir sicher? Und zweite Frage, warum? Bist du dir sicher oder nicht sicher? Wenn du heute sterben würdest, was wir dir natürlich nicht wünschen, und du würdest vor Gott stehen und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen, was würdest du ihm antworten? Würdest du sagen, ich bin ein guter Mensch, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe in die Kirche? Das hätte ich früher gesagt. Bin zumindest besser als andere. Oder würdest du sagen, ich bin religiös, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich bin in die Kirche gegangen oder ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich habe von mir aus bei einer Evangelisation mal die Hand gehoben. Oder würdest du sagen, weil ich faste und ich bete und ich lese in der Bibel und ich tue gute Werke, ich diene, würdest du vielleicht sogar sagen, ja, weil ich habe ja eine Position in der Gemeinde, ich bin Pastor oder Hauskreisleiter oder Teamleiter. Die Frage ist, ist es genug? Reicht es aus? Wir werden heute in unserem Abschnitt eine Gruppe von Menschen sehen, die eigentlich fast alle diese Eigenschaften oder diese Taten hatten. Und doch wird Gott zu ihnen sagen durch Johannes den Täufer, ihr seid Teufelskinder und der Zorn Gottes ist über euch und ihr steht eigentlich kurz davor, verbrannt zu werden. Krasse Stelle. Wir haben den zweiten Advent heute. Es passt. Wir schauen zurück auf das erste Kommen Jesu. Er ist schon für uns gekommen, aber wir schauen auch auf zu ihm, wer er ist, wer er jetzt ist. Und er ist unser Herr, er ist unser König. Und wir schauen auch voraus, dass er wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, wird er unser Richter sein. Und wir wollen bereit sein dafür und vorbereitet. Das ist eine gute Adventsstelle, obwohl etwas krass und ich lese noch eine andere Stelle vor, die ist auch krass, aber auch gut. In Matthäus 7, Vers 21 und 22, da schaut Jesus voraus auf den Tag des Gerichts und er sagt dort, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, die beten, die nennen ihn sogar ihren Herrn, das klingt doch gut, oder? Viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Boah, Zeichen und Wunder, ist das nicht die Zeichen von Nachfolgern? Und im Namen Jesu, wow, wie die Apostel. Und es scheint, das sind diese Leute, die diskutieren mit Jesus am Tag des Gerichts und sagen ihm, Jesus, wir haben es verdient. Wir haben die richtige Frucht in unserem Leben. Und die hatten Zuversicht, dass alles in Ordnung ist bei ihnen, dass alles gut ist. Und doch müssen sie die furchtbarsten Worte hören, die ein Mensch je hören kann. Nämlich Jesus sagt zu ihnen im Vers 23, und ich werde ihnen bekennen, das ist sein Urteil jetzt, ich habe euch niemals gekannt. Wir hatten niemals Beziehung. weicht von mir, ihr Übeltäter. Krass, oder? Die haben sich selbst falsch beurteilt. Die sind falsch gelegen, die hatten eine falsche Zuversicht. Die waren ehrlich getäuscht. Genauso wie die Leute, die hier heute zu Johannes dem Täufer kommen. Und das ist eine Tragödie, oder? Wenn ein Mensch getäuscht ist. Und wir wollen sicherstellen, dass uns das nicht passiert. Denn wenn wir das am letzten Tag des Gerichts herausfinden, ist es ein bisschen spät. Besser vorher. Und deswegen die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, woran kann ich erkennen, dass ich in der rechten Beziehung mit Gott bin? Dass ich gerettet bin, dass ich auf dem Weg in den Himmel bin? Im Reich Gottes. Und wir wollen uns so ein paar sichere Zeichen, aber auch ein paar unsichere Zeichen ansehen. Und es ist absolut wichtig, dass wir da geistige Klarheit haben. Aber lass uns in den Text gehen und lass uns die Leute ansehen, die heute zu Johannes dem Täufer kommen und zu denen er seine Worte spricht. Wir haben letztes Mal gesehen, es gab so eine Erweckungsbewegung, könnte man sagen, in Israel. Johannes hat gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Also kehrt um, ändert eure Einstellung, ändert euer Leben. Der wunderbare König kommt, ebnet ihm den Weg in euren Herzen. Und die Menschen reagieren auf diesen Aufruf und sie kamen an den Jordan. Und es war krass, sie haben ihre Sünden bekannt in aller Öffentlichkeit und sie haben sich taufen lassen von Johannes dem Täufer als Zeichen ihrer Umkehr. Johannes hat getauft mit der Taufe zur Buße und wenn sich wer von ihm taufen lassen hat, war das ein öffentliches Bekenntnis, dass wer gesagt hat, ich kehre um. Und Buße ist zentral, haben wir letzte Woche gesagt, für unsere Beziehung mit Gott. Ohne Buße, solange wir in unserem Stolz verharren, unsere eigenen Wege gehen wollen, unsere eigene Religion schnitzen wollen, auf uns selbst vertrauen wollen, selbst Gott sein wollen, können wir nicht gerettet werden. Aber so ein beständiges Leben im Bekennen und Umkehren von bewusster Schuld, das ist auch ganz wesentlich für unsere Heiligung. Also diesen Prozess, wie wir Jesus ähnlich werden. Lass uns nochmal im Vers 5 lesen. Da gingen zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Also wir könnten sagen, eine Erweckungsbewegung, eine große Gruppe von Menschen, die da ihre Umkehr öffentlich bezeugt hat. Und jetzt seht, wer in dieser Gruppe noch war. Vers 7, als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah. Pharisäer und Sadduzäer, das waren so die religiöse Elite, könnten wir sagen. Wahrscheinlich sind sie gekommen, um Johannes den Täufer abzuchecken. Die Pharisäer, das waren die heiligen Leute. Die haben heute einen schlechten Ruf. Wenn man sagt, du bist ein Pharisäer, ist es kein Kompliment. Aber damals ein Pharisäer, wow, das waren die Heiligen. Die Leute haben die bewundert, die haben ein sehr striktes Leben gelebt. Ihr Lebensziel war, das ganze Gesetz Gottes zu halten. Und um das sicherzustellen, dass sie wirklich alle Gesetze halten, haben sie noch ein paar hundert dazugefügt oder vielleicht ein paar tausend, um ja nicht mal irgendwie in die Nähe zu kommen, ein Gesetz zu brechen. Also ihr Leben war von vielen strengen Regeln bestimmt, von dem Halten von Traditionen und Vorschriften, hat einen starken Hang zur Gesetzlichkeit. Und viele der Schriftgelehrten damals, der Theologen, waren Pharisäer. Vielleicht, wenn man es auf heute umlegen würde, wären es vielleicht so sehr konservative Mönche. Und dann gab es die Gruppe der Sadduzäer. Das waren so die liberalen Theologen, liberalen, religiösen Kirchenpolitiker, könnte man sagen. Die haben nicht an die Auferstehung geglaubt und nicht an Wunder geglaubt. Aber sie haben so an ihrer Religion festgehalten. Interessanterweise waren die meisten Priester Sadduzäer. Wenn wir es auf heute umlegen, vielleicht so dieser sozialliberale Kreis, sozialliberale Pfarrer in der Kirche, so ungefähr. Und Mitglieder von beiden Gruppierungen saßen im Hohen Rat der Juden. Vielleicht waren das sogar hier Abgesandte dieses jüdischen Leitungsgremiums. Also stellt euch das mal vor, auf heute umgesetzt, da ist eine Gruppe von Pfarrern und Bischöfen, die hier zu Johannes gehen, zusammen mit dieser Bußbewegung, mit all diesen anderen Menschen. Und Johannes sieht sie kommen. Und was ist seine Botschaft an diese ehrwürdigen Herren? Können wir im Vers 7 weiterlesen, in seiner unglaublich charmanten, direkten Art. Sprach Johannes zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Teufelskinder, Schlangenkinder. Jesus hat zur selben Gruppe in Johannes 8 dasselbe gesagt. Er hat gesagt: Euer Vater ist der Teufel. Das ist, wo ihr geistlich steht. Ihr seid nicht Gotteskinder, ihr seid Teufelskinder. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Sie haben gedacht, weil sie Abrahams Nachkommen waren, Abraham, dem Gott die Verheißung gegeben hat, weil sie Juden waren, war alles okay zwischen ihnen und Gott. Aber wir wissen, Rasse war Gott nie wichtig. Johannes sagt, Gott könnte aus diesen Steinen Abraham Nachkommen erwecken. Das wären dann nicht seine leiblichen Nachkommen offensichtlich. Aber Rasse ist Gott nicht wichtig. Glaube ist Gott wichtig. In Galater 3, Verse 6 und 7 heißt es: Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne oder Kinder. Das sind Abrahams geistliche Kinder, die, die glauben, die an Jesus glauben. Das sind Abrahams geistliche Nachkommen und Erben. Römer 2, Verse 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht des Buchstabens. Also die, die nicht ein beschnittenes Äußeres haben, sondern ein beschnittenes Herz haben. Die nicht nur eine äußerliche Veränderung durch Gesetzlichkeit erfahren haben, sondern die eine echte Herzensveränderung erfahren haben durch den Heiligen Geist. Also es kommt Gott nicht so sehr auf diese äußerlichen Dinge an, es kommt ihm vor allem auf unser Herz an. Und äußere Dinge können unser Herz ausdrücken. Ich sage nicht, dass die schlecht sind. Im rechten Rahmen ist es gut. Äußere Dinge wie Taufe zum Beispiel oder Abendmahl, was wir gerade gefeiert haben. Oder von mir aus die Hände zu heben im Lobpreis oder im Gebet. Das kann sehr bedeutsam sein, wenn es unser Herz ausdrückt, aber wenn das Herz nicht dabei ist, dann ist es völlig leer und bedeutungslos. Ihr denkt, weil ihr Juden seid, seid ihr Gottes Kinder? Heute würde man vielleicht sagen, ihr denkt, weil ihr in der christlichen Familie aufgewachsen seid, seid ihr Gottes Kinder, weil eure Eltern Christen waren, weil ihr in eine christliche Gemeinde geht. Aber nein, nein, in Wirklichkeit seid ihr Teufelskinder, sagt Johannes der Täufer. Es gibt keine vererbbare Geistlichkeit. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Es ist bedeutungslos, wenn du in die Gemeinde rennst, in den Gottesdienst rennst, Tischgebet betest mit der Familie, wenn es nicht persönlich ist, wenn du nicht persönlich Buße getan hast und dich zu Jesus bekehrt hast, umgekehrt bist zu Jesus, dich ihm anvertraut hast, ihn zu deinem König gemacht hast. In der christlichen Familie aufwachsen oder in der christlichen, unter Anführungszeichen, Kultur aufwachsen, das reicht nicht. In den Gottesdienst gehen, reicht nicht. Keith Green hat mal gesagt, du wirst nicht zu einem Hamburger, nur weil du zu McDonald's gehst. Das sind äußere Dinge. Ich habe das 18 Jahre lang getan, jeden Sonntag mit den Eltern in die Kirche gegangen, versucht, ein guter Mensch zu sein. Habe dabei selbstgerecht auf mich selbst vertraut, aus mir gelebt, für mich gelebt. Habe schon geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber ich hatte keine Beziehung mit ihm. Und ich wusste gar nicht, dass es mehr gibt als dieses äußerliche Religiössein. Niemand hat mir das Evangelium erklärt. Niemand hat mir gesagt, dass ich eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen muss, dass ich mich persönlich zu Jesus bekehren muss. Und ich möchte das heute ganz klar sagen. Du musst dich persönlich zu Jesus bekehren. Du musst dich persönlich vor Gott als schuldig erkennen und als schuldig bekennen. Und verstehen, dass er nicht nur abstrakt für die Sünden der Welt gestorben ist, sondern dass es für dich ganz persönlich war, für deinen persönlichen Bockmist, den du verbockt hast. Es war für dich, es war für mich ganz persönlich. Und du musst persönlich umkehren und Buße tun, von deiner Selbstgerechtigkeit und deinem selbstbestimmten Leben umkehren zu Jesus und dein Vertrauen auf ihn allein setzen. Und ihn einladen, in dein Leben zu kommen. Ihm das Steuer von deinem Leben überlassen. Wir sagen auch, eine Lebensübergabe zu machen. Dann wirst du geistlich lebendig. Dann wirst du geistlich neu geboren. Johannes Kapitel 3 könnt ihr das nachlesen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Also Glaube ist wichtig, Aufnehmen ist wichtig. In Vers 10 sagt Johannes weiter zu ihnen, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also ein Bild aus der Forstwirtschaft. Der Holzfäller hat die Axt schon neben dem Baum gelegt, um ihn zu fällen. Es ist 5:12. Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, oder wörtlich eigentlich in Wasser. Das Wort taufen bedeutet so viel wie hineintauchen. Also eine Frau von mir, aus die ein Gewebe, ein Kleid oder irgendwas, so Stoff gefärbt hat, die hat ihn getauft in die Farbe. Das ist, was Taufen bedeutet, hineintauchen. Also ich taufe euch in Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, oder besser in Heiligem Geist und Feuer taufen. Also die ihn annehmen, die sich ihm anvertrauen, die wird er in den Geist taufen. Das ist Erlösung. Die ihn ablehnen, die ihn nicht annehmen, wird er in Feuer taufen. Das spricht von Gericht. Und dann im Vers 12 haben wir ein Bild vom Getreideanbau, Landwirtschaft, in dem Sinn Bild vom Dreschen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Die Tenne war der Ort, wo Weizen, diese Weizenbündel, Ehrenbündel, die abgeschnitten wurden vom Feld, wo die ausgeschlagen wurden und getrennt wurden von der Spreu. Das nennt man Worfeln. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Tenne war meistens auf einem Hügel oder einem Ort, wo der Wind geweht hat, und dann haben sie dieses ausgedroschene Korn zusammen mit der Spreu hochgeworfen mit ihrer Wurfschaufel und der Wind hat die Spreu, die leichter ist als das Getreide, weggetragen und das Getreide ist auf den Boden gefallen und dann waren am Ende zwei Haufen, ein Getreidehaufen und ein Haufen mit Spreu und die haben sie dann verheizt. Weizen in die Scheune, Spreu wird verbrannt. Und diese Bilder von dem Holzfäller oder auch von dem Dreschen spricht über das Gleiche, es spricht über Gericht. Unterscheidung im Gericht zwischen zwei Gruppen. Das hat Israel einerseits als Nation betroffen. 70 nach Christus hat Jesus die Juden, die ihn abgelehnt haben, gerichtet durch die Römer, die Jerusalem und den Tempel zerstört haben und das Volk verstreut haben in die ganze Welt. Es war Gottes Gericht über die Nation, die ihn abgelehnt hat. Die Juden Christen, die sind vorher geflohen und die sind entkommen. Das war Gottes Gericht über die Nation. Aber natürlich hat das Ganze auch eine ewige Komponente hier. Wie auch in einem anderen Bild, das Jesus gebraucht hat, das Bild von den Schafen und dem Hirten in Matthäus 25 oder den Schafen und den Böcken, die der Hirte scheidet. Ist in der Endzeitrede in Matthäus 25, ab Vers 31, wenn ihr mitlesen wollt. Da hat Jesus gesagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Vers 41, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also wir werden das Schicksal der Widersacher teilen. Vers 46, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also zwei Gruppen, da ist eine Scheidung da. Und wir lernen hier, auch hier aus Vers 12, Jesus ist der Richter. Und was ist der Unterschied im Leben von denen, die gerettet werden, im Gegensatz zu denen, die gerichtet werden? Was ist der Unterschied? Was seht ihr hier in diesen Versen? Das ist der Schlüssel in dem Abschnitt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist Frucht, oder? Seht ihr, Vers 8, bringt der Buße würdige Frucht, sagt Johannes. Vers 10, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und auch in diesem Gleichnis von den Schafen und Böcken sehen wir Frucht. Da sagt Jesus, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Johannes der Täufer weist in der besten Tradition der alttestamentlichen Propheten die heuchlerische religiöse Leidenschaft zurecht. Diese Pharisäer, Sadduzäer, die haben sich nach außen hin sehr heilig gegeben, das waren Theologen, das waren Priester, hatten die schönen Gewänder an, haben lange gebetet an den öffentlichen Plätzen, haben gefastet und zwar so, dass die Leute es mitgekriegt haben, haben gegeben in der Art und Weise, dass alle es gesehen haben. Die Pharisäer haben die Minze und ihre anderen Kräuter und jedes kleinste Samenkörnchen genau verzehntet. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr seid äußerlich so wie weiß gestrichene Gräber, aber innerlich seid ihr voll mit Totengebeinen. Außen hui, innen pui. Habt kein Herz für Gott. und die Menschen waren lieblos anderen gegenüber. Die haben sich eigentlich nur selbst geliebt und ihnen ging es eigentlich nur um ihre eigene Ehre und eigene Karriere und ihr Ansehen und ihre Macht. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Also Frucht, die Frucht des Geistes, Liebe, das Wirken des Geistes in uns. Das ist das Resultat davon, wenn er in uns ist. Wir werden ihm ähnlicher, wir werden liebevollere Menschen. Also bringt der Buße würdige Frucht. Buße beginnt in unserem Herzen, ist ein Umkehren, ein Umdenken in unserem Herzen, aber echte Buße ist auch sichtbar. Wir haben diesen Spruch, wessen das Herz voll ist, dem läuft es über oder geht es über. Ist sehr biblisch. Jesus hat gesagt, was aus da drin ist, das kommt aus unserem Mund raus. Also Buße ist was Praktisches. Du kannst nicht nur theoretisch Buße tun, das ist zu wenig. Jakobus spricht das an, er sagt, zeigt Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, die sich selbst betrügen. Also wenn ein Mensch wirklich umkehrt zu Gott, wird sich das in seinem Leben ganz praktisch auswirken. Ganz unausweichlich. Du kannst nicht Gemeinschaft mit dem heiligen, liebenden Gott haben, nicht von dem Heiligen Geist beherrscht sein und weiter der alte, selbstsüchtige Egoist bleiben, der du immer schon warst. Und wir werden nicht von heute auf morgen perfekt. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess und manches verändert Gott sehr schnell. Ich war früher sehr zornig, sehr aufbrausend und nachdem ich Frieden mit Gott gefunden habe, irgendwie hatte ich auch Frieden mit den Menschen. Das war was, was Gott relativ schnell verändert hat, aber mit anderen Dingen ist ein lebenslanger Kampf. Das ist für jeden ein bisschen anders. Wir sind alle noch nicht, dass wir sein wollen. Aber ich hoffe, wir können auch alle sagen, wir sind immer das, was wir einmal waren. Wir sind immer dieselben wie vor unserer Bekehrung. Wir sind immer dieselben wie noch, weiß nicht, vor 5 oder 10 Jahren von mir aus. Ich hoffe, dass du und auch die Menschen um dich das beobachten können in deinem Leben, dass da Wachstum ist, dass da Frucht wächst. Frucht wächst nicht von heute auf morgen, aber sie wächst, wenn Leben da ist, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, wie Jesus gesagt hat. Wir sind nicht gerettet durch Werke, durch irgendwas in uns, durch irgendwas, was wir tun, sondern durch Gnade allein. Es ist ein unverdientes Geschenk, durch Vertrauen auf Jesu Werk für uns am Kreuz allein. Aber wenn du dein Leben wirklich in Gottes Hand legst und dich wirklich auf ihn einlässt und dich wirklich von ihm beherrschen lässt, dann wirst du gute Frucht bringen, dann wirst du nicht derselbe bleiben. Hey, du bist Gottes Kind, du bist in einem neuen Reich, du hast einen neuen König. Also die Preisfrage ist, welche Frucht soll da sein im Leben eines geretteten Menschen? Woran kannst du erkennen, dass du in der rechten Beziehung mit Gott bist? Das ist die allerwichtigste Frage im Leben. Und wir wollen nicht getäuscht sein, so wie die Pharisäer und die Sadduzäer getäuscht waren, die gedacht haben, hey, wir sind hip, wir sind die Elite, wir sind Abrahams Kinder, wir sind es, alles ist gut. Dabei lag die Axt schon zu ihren Füßen. Deswegen möchte ich zum Abschluss gerne ein kurzes Bibelstudium mit euch machen. Und ich erhebe hier gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich möchte mir ein paar Zeichen ansehen, an denen Menschen das oft festmachen, dass sie gerettet sind. Und oft sind diese Zeichen unzuverlässig. Die offenbaren weder, dass jemand gerettet ist, noch dass jemand nicht gerettet ist. Das kann bei beiden da sein. Einige haben wir schon gesehen bei den religiösen Leitern. Und dann möchte ich mir zusammen mit euch ein paar zuverlässige Zeichen ansehen aus Gottes Wort, die Gott uns nennt, Und mein Gebet ist entweder, dass wir bestätigt werden in unserer Errettung, dass wir auf der Basis von Gottes Wort eine größere Sicherheit haben, oder auf der anderen Seite, dass der Heilige Geist uns überführt. Es klar sehen lässt, dass vielleicht nicht alles in Ordnung ist. Ich meine, alles in Ordnung ist nie, gell? Aber ihr wisst, was ich meine. Dass die Beziehung mit Gott prinzipiell nicht in Ordnung ist. Dass du vielleicht gar kein echter Christ bist im biblischen Sinn. Dass du noch Umkehr brauchst, dass das noch nicht passiert ist. Seid ihr bereit? Jo. Okay, also zuerst wollen wir uns 7 unzuverlässige Zeichen ansehen. Das erste ist eine gute Moral. Guter Mensch sein. Übrigens, ich habe wie immer Outline-Zetteln für euch hinten. Da könnt ihr auch gern mitschreiben. Sind für alle da, sie zu bedienen. Aber ein guter Mensch sein, gute Moral. Diese Vorstellung, gute Menschen kommen in den Himmel und schlechte Menschen kommen in die Hölle. Nicht unbedingt. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt uns, einer ist gut, hat Jesus gesagt. Und das ist er. Und ihr nun sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ist das der Maßstab? Also die Antwort ist auch, relativ gute Menschen kommen in die Hölle, wenn sie nicht ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und diese Pharisäer waren äußerlich gute Kerle, das waren religiöse Leute. Sie hatten ganz strenge Moralvorstellungen und nach außen sah das alles sehr heilig aus und die Leute haben sie auch echt bewundert. Aber Jesus hat gesehen, was wirklich Sache war. Er hat gesagt, ihr seid übertünchte Gräber. Und hier sagt Johannes zu ihnen, tut Buße. Und in Johannes 3 wird Jesus zu Nikodemus sagen, und der war ein Pharisäer und ein Oberster der Juden, und er wird ihm sagen, hey, Nikodemus, du musst neu geboren werden. Zweite unsichere Zeichen ist Bibelwissen oder theologisches Wissen. Das hatten die Schriftgelehrten auf jeden Fall. Du kannst in einer christlichen Familie aufwachsen, du kannst Bibelverse auswendig können, du kannst kananäisch reden können, viel über Gott wissen, vielleicht sogar Theologie studiert haben. Aber Jesus sagt in Johannes 5 zu den Leitern der Juden, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also Wissen, auch Bibelwissen allein ist nicht genug. Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Wenn Gott dich überführt, musst du auch wirklich Buße tun. Wenn du Theologie im Kopf hast, ja, Jesus ist gestorben für deine Schuld, dann musst du es auch annehmen, dann musst du dich auch bekehren. Wenn ich ja lese, Jesus ist mein Herr oder will mein Herr sein, dann muss ich mich darauf einlassen. Das Wissen alleine bringt mir nichts. Ich verwende oft dieses Beispiel, aber wenn du im Meer bist, am Absaufen, und dir wirft jemand einen Rettungsring zu, dann langt es dir nicht zu sagen, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt. Wow, tolle Theologie. Und ich glaube, dass die, die den Ring ergreifen, gerettet werden. Das wird dir selber nichts bringen. Du musst ihn selber ergreifen. Es muss persönlich werden. Also Wissen ist ein unsicheres Zeichen. Genauso drittens religiöse Aktivität oder kirchliches oder soziales Engagement. Hey, Lobpreis und die Hände heben und beten. All diese guten Dinge. Ja, Moslems und Hindus und Juden beten auch. Ich habe jahrelang das Vaterunser immer mitgeleiert. Das konnte ich schon ohne irgendwie nachzudenken. Ich konnte sogar an was anderes denken, während ich Vaterunser runtergeleiert habe. Das hat überhaupt nichts bedeutet für mich. Und jeder kann äußerlich mitmachen, jeder kann mitsingen. Und es gibt viele Nichtchristen, die tolle soziale Aktivitäten haben, die sehr sozial eingestellt sind und viele gute Dinge tun. Aber das beweist überhaupt nichts. Die Sadduzäer und die Pharisäer waren sogar religiöse Leiter. Auch das heißt nichts. Vierte unsichere Zeichen, ein aktiver Dienst im Reich Gottes. In Matthäus 7 kommen die Leute zu Jesus und sagen, haben wir nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan? Wisst ihr, wer dabei war bei den Aposteln, die das getan haben? Judas. Und er hatte auch die Kasse, der hatte den Finanzdienst übernommen. Wow. Und du kannst Pastor sein und Leiter sein und Pfarrer sein und nicht gerettet sein wie diese Pharisäer. Fünfte unsichere Zeichen ist ein Überführtsein von Sünde. Schlechtes Gewissen. Viele Menschen haben das, oder? Wahrscheinlich alle. Fühlen sich schlecht, fühlen sich schuldig. Warum fühlen wir uns schuldig? Weil wir schuldig sind. Ganz einfach. Ist nicht nur irgendwie eine Illusion. Und das Gewissen, das ist Gottes Geschenk an uns, das uns zur Umkehr treibt, zu Jesus treibt. Aber in der Apostelgeschichte 24 können wir über den Statthalter Felix lesen, als Paulus über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Der war nämlich kein guter Kerl, das war ein sehr grausamer Kerl, nicht enthaltsam gelebt, er hatte drei Frauen und die dritte Frau, die Drusilla, hat er ihrem Ehemann ausgespannt. Und als er hier Paulus hört, wurde er überführt von Gottes Wort und er hat mit Angst zu tun bekommen. Aber er hat nicht reagiert, er hat es aufgeschoben, er hat sich nicht bekehrt. Wie gesagt, letzte Woche haben wir gesagt, dass Buße mehr als Emotionen ist. Es ist ein echtes Umkehren, ein echtes Umdenken. Ein sechstes unsicheres Zeichen wäre die Überzeugung, in den Himmel zu kommen. Probier es mal aus, die meisten Leute, die du auf der Straße oder sonst wo fragst, was denkst du, wirst du in den Himmel oder in die Hölle kommen? Hey, die allermeisten sagen dir, ich werde in den Himmel kommen. Ja, warum? Na, ich bin auch ein guter Mensch, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe in die Kirche, bla bla bla. So eigene Standards, eigene Vorstellungen von Gott auch, der kitschige liebe Gott. Ne, Jesus sagt, ihr müsst vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und das können wir nicht aus uns, nur aus ihm. Er hat das vollkommene Leben gelebt, das sündenlose Leben, das wir nicht leben können. Und er hat am Kreuz unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können. 1. Johannes 5. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz klar. Letzte unsichere Zeichen, an das ich denken konnte, wäre ein Bekehrungserlebnis. Ein Zeitpunkt, eine Entscheidung. Von mir aus, du bist bei einer Evangelisation nach vorne gegangen oder hast die Hand gehoben. Hey, das ist gut, das ist schön. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist der Fruchtzeit her. Ist da gute Frucht in deinem Leben? Wie hat Jesus dein Leben verändert? Wenn es da gar keine Veränderung gibt in deinem Leben, trotz einer angeblichen Entscheidung für Jesus, dann darfst du skeptisch sein. Wie gesagt, Jakobus hat gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Vielleicht so theoretisch, aber nicht real. Und oft beten Menschen so ein Übergabegebet, weil sie Jesus als ihren Retter wollen. Ja klar, wer will nicht in den Himmel kommen, das ist doch klar. Oder weil sie wollen, dass Jesus irgendwie ihr Leben besser macht. Aber sie lehnen Jesus als ihren Herrn ab oder haben ihn nie angenommen. Und leider predigen viele da ein halbes Evangelium. Es gehört beides dazu. Und ich treffe immer wieder mal Christen auf Camps oder sonst wo, und zwar nicht Babychristen, die ja im totalen Chaos sind und gerade auf dem Weg, ihr Leben zu sortieren, sondern Leute, die sagen, hey, ich bin schon seit Jahren Christ und ich will Leiter sein, die begeistert im Lobpreis mitsingen und christlichen Slang drauf haben, aktiv mitarbeiten. Und dann irgendwie findest du, wenn du im Gespräch bist, raus, ja, aber die kiffen und saufen und wohnen mit der Freundin in wilder Ehe zusammen, in Unzucht und vielleicht sogar im Ehebruch und sind totale Materialisten, also sind eigentlich gar nicht anders als die Welt. Und dann, wenn du es ansprichst und sagst, hey, schau mal hier in Gottes Wort, das ist nicht, was Gott will. Hey, Gott sagt, die, die so leben, die werden das Reich Gottes nicht erben. Galater 3, 1. Korinther 5. Dann sagen sie, ah, ist mir egal. Ja, für mich ist es schon okay. Und sie wollen sich nicht ändern. Und diese Einstellung ist sehr bedenklich. Aber sie sagen, ich liebe Jesus. Und die Antwort ist nein, du betrügst dich selbst. Liebe bedeutet Hingabe. Wenn ich dir sage, ich liebe meine Frau und ich hue in der ganzen Nachbarschaft herum und wenn ich heimkomme, dann bin ich fies zu ihr und beleidige sie ständig und es ist mir egal, wie es ihr geht und es ist mir egal, was sie mag oder nicht mag, dann würdet ihr mich auslachen, wenn ich sage, ich liebe meine Frau. Aber im christlichen Bereich kommt man irgendwie davon damit. Und in manchen Kreisen ist es sogar kein Problem. Und das ist irgendwie total fake. Und der Punkt ist, Gott hat Gnade für jeden Einzelnen. Er hat Gnade für jede Situation. Gnade für Veränderung. Aber ich möchte ganz klar sagen, wenn Gott nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht ein Gott, sondern irgendwas anderes. Wenn du ihm nicht gehorsam sein willst, dann ist er nicht ein Gott. Punkt. Musst du was ändern. Und ich meine, Gott sei Dank, ich kann niemanden ins Herz sehen. Ich muss und darf auch gar nicht beurteilen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist, will ich auch gar nicht. Aber Gott sagt, seit in Korinther 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Jeder sich selbst. Da dürfen wir ansetzen bei uns. Also stell dir diese Fragen. Tust du diese Dinge, worüber wir gerade gesprochen haben? Diese 7 Dinge, glaube ich, waren es, gell? Ich nehme an, die meisten von uns würden ja sagen. Vielleicht sogar zu allen. Und das ist gut. Aber es sind keine verlässlichen Merkmale. Du kannst all diese Dinge haben in deinem Leben, diese Zeichen, und trotzdem nicht gerettet sein, kein echter Christ sein. Zum Schluss möchte ich mal gern mit euch 9 verlässliche Merkmale aus Gottes Wort ansehen. Ich glaube, Merkmale, die man wirklich nur im Leben von Menschen findet, die neu geboren sind durch den Geist Gottes. Das erste ist eine Zuneigung zu Jesus. Das hat der Unbekehrte nicht. Römer 8, Vers 7 heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Ich meine, wenn du die Leute fragst, hast du Gott, sagen die meisten nein. Aber wenn du sie andersrum fragst, liebst du Jesus, dann schauen sie dich meistens so ein bisschen komisch an. Und wenn du zu viel über Jesus und Bekehrung und die Bibel redest, sagen sie, hey, du nervst. Aber wenn du das einen Bruder oder eine Schwester fragst, hey, liebst du Jesus? Ja, klar. Du auch? Ja, ja, lass uns Gemeinschaft haben. Also wenn du Jesus wirklich kennst, dann wirst du ihn lieben. Denn er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Wunderbarste Person, die existiert. Und die Bibel sagt uns im Römer 8, der Geist Gottes ruft in uns Abba. Papa. Das ist ein vertrauter Ausdruck, Ausdruck der Zuneigung. Zweite sichere Zeichen ist echte Umkehr von Sünde, echte Buße. Das ist die Kehrseite der Medaille. Konsequenz aus der Liebe zu Gott. Wenn du Gott liebst, dann wirst du Sünde hassen. Wenn Gottes Geist in dir ist, dann wirst du das hassen, was er hasst. Das heißt nicht, dass wir nimmer sündigen, leider. Wir sind noch in dem Heiligungsprozess, wir werden immer wieder mal auf die Nase fallen. Aber die Frage ist, wie geht es uns dabei, wenn das passiert? Bevor wir zu Jesus gekommen sind, haben wir mehr oder weniger Sünde geliebt. Da haben wir dafür gelebt. Hey, andere betrügen, irgendwo Profit rausschlagen, rumhuren, saufen, Partys, prahlen, tratschen, Money, 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 was immer. Es war in deinem konkreten Fall, hey, das war cool. Aber nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben, werden diese Dinge ein Kampf. Römer 7 können wir das nachlesen, wie Paulus damit gerungen hat. Oh, die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Und was ich tun will, das tue ich nicht. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Das ist das Herz eines Christen. Wenn du auf die Nase fällst, wenn du sündigst, dann hast du es. Wenn du Gott liebst, kannst du nicht in bewusster Sünde leben und happy dabei sein. Psalm 32 lernen wir das von David. Nach seinem Ehebruch mit Bathsheba und dem Mord an ihrem Mann schreibt er da, als ich schwieg, das heißt, als ich meine Schuld nicht bekannte, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich bin innerlich so richtig ausgetrocknet. Also als echter Christ wirst du kein fröhlicher Sünder sein. Kein froher Sünder, okay? Wenn du ein froher Sünder bist, dann musst du mal fragen, ob deine Beziehung mit Gott wirklich in Ordnung ist. Nein, wenn wir Christen sündigen, dann leiden wir darunter und dann laufen wir hoffentlich schnell zurück zu unserem Vater und kehren um und nehmen die Vergebung an, die Jesus uns gebracht hat. Dritte gute Zeichen ist echte Demut. Du kannst nicht gerettet werden, solange du stolz bist und auf dich selbst vertraust. Jesus hat gesagt, wir müssen arm im Geiste werden. Die Armen im Geiste, ihrer ist das Himmelreich. Jesus, ich brauche dich, ich habe nichts in mir, ich bin arm, ich brauche dich. Und auch in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir, dass er in Demut zurückkam zum Vater. Johannes der Täufer hatte diese Einstellung, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das ist eine Haltung, die nicht typisch ist für diese Welt, oder? Demut ist nicht das Erste, woran wir denken, wenn wir an die coolen Leute in der Welt denken. Vierte Zeichen ist Hingabe zur Ehre Jesu. Was ich damit meine, ist, dass wir unsere eigenen Ziele hinten anstellen, wie Jesus gesagt hat, verleugne dich selbst und folge mir nach. So ein Verlangen für Jesus zu leben, ein Verlangen, Jesus zu ehren, ihn zu repräsentieren. Leidenschaft für Gott und sein Reich. So wie Jesus gebetet hat, Vater, verherrliche deinen Namen. Und wie er uns beten gelehrt hat, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Und mein Wunsch ist, dass Christus in meinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder Tod, ob ich lebe oder sterbe, dass Jesus Ehre dadurch bekommt. Wie gesagt, als Kinder Gottes wird das nicht immer perfekt da sein, aber eine Tendenz in die Richtung wird da sein in unserem Herzen. Auf jeden Fall wirst du keine Nichtchristen finden, die Leidenschaft für Jesus haben. Leidenschaft, ihn zu ehren. Fünfter Punkt ist Sehnsucht nach persönlicher Gemeinschaft mit Jesus. Auch wieder, wir sind alle nicht perfekt in unserem Gebetsleben. Ich versage da oft. Ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit Jesus, aber ich lasse mich auch oft davon abhalten, wenn ich ehrlich bin, und davon ablenken. Ich bin so ein Martha-Typ. Wenn was kaputt ist, dann will ich es gleich reparieren. Und ich tue oft das Dringende vor dem Nötigen. Betet für mich. Aber als Nachfolger Jesu fühlen wir uns schuldig, oder? Fühlen wir uns nicht gut. Meisten von uns, wir können immer mehr beten, oder? Meisten von uns denken, oh, ich bete nicht genug. Ist ein gutes Zeichen. Der Geist Gottes hat man schon gesagt in uns, Abba, Vater. Gottes Geist in uns sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dem Vater, nach der Gemeinschaft mit Jesus. Und die Jünger selber haben auch gemerkt, dass sie danach wachsen können. Sie haben gesagt, Herr, lehr uns beten. Lehr uns Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Menschen, die Jesus nicht kennen, haben kein Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm. Eher das Gegenteil. Sechste Zeichen ist Liebe zu den Geschwistern. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Hast du Christen geliebt, bevor du selber Christ geworden bist? Nicht wirklich, oder? Habe mich eher nicht so wohl gefühlt in ihrer Nähe. Da waren so anders. Ein bisschen abgefahren. Ich bin lieber mit den Nichtchristen rumgehangen. Aber wenn du Geschwister im Glauben triffst, dann ist sofort diese Einheit im Glauben da. Egal, wo du hinkommst. Ob ich nach Amerika komme oder in Jordanien oder sonst irgendwo. Du triffst Geschwister und sofort ist diese Einheit da. Bruder in Wiesbaden hat mir erzählt vor 2 Wochen, die waren in Südafrika unterwegs und haben da Hubert und Inge getroffen. Krass. Und die haben ihnen dann gleich den Schlüssel für ihr Haus in die Hand gedrückt und haben gesagt, hey, ihr könnt da wohnen, wir sind zwar nicht da, aber ist okay. Hey, wir sind Geschwister, ja, das ist das Herz von Geschwistern eben. Wenn das bei dir da ist, dann ist es ein gutes Zeichen. 7. Punkt ist Absonderung von der Welt. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann wechseln wir vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Jakobus sagt uns, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft wider Gott. Also der Heilige Geist in uns fühlt sich nicht wohl in der Welt. Der fühlt sich nicht wohl mit Sünde. Das betrübt den Heiligen Geist. Und da kannst du dich mal fragen, wo fühle ich mich denn wohl? Wo fühlst du dich zu Hause? In der Bar, im Puff oder doch eher in der Gemeinde? Na, hör mal in dich rein. Wenn du den Herrn liebst, wird es auch dein Wunsch sein, heilig zu leben. Warum? Weil er heilig ist. Weil er schön ist und heil ist und ich will ihm ähnlich sein. 8. Punkt ist geistiges Wachstum. Matthäus 13, Gleichnis vom Seemann, da ist es der Same des Wortes, der auf guten Boden fällt, bringt Frucht 100-fach, 60-fach, 30-fach. Johannes 15, Vers 5, Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Also wenn du wirklich mit Jesus verbunden bist im Geist, dann wird da Wachstum sein und Frucht sein in deinem Leben. Dann solltest du zurückschauen können und sagen können, ich habe mich verändert, seit ich mich zu Jesus bekehrt habe. Ich kenne Jesus heute besser als vor 10 Jahren. Ich bin Jesus heute hoffentlich ein bisschen ähnlicher als vor 10 Jahren. Ich bin ihm mehr hingegeben als damals. Hoffentlich ein Wachstum. Und es ist hilfreich, einen Zeitrahmen anzusehen, nicht so einen Zeitpunkt. Weil vielleicht bist du gerade auf die Nase gefallen zu dem Zeitpunkt oder du bist gerade, das ist eine gute Phase. Das ist nicht das, was uns erzählt. Wie ist die Entwicklung? Das ist ein viel klareres Bild. Und für jeden ist es, wir können auch nicht die anderen ansehen und sagen, oh, der ist noch so ein fleischlicher Christ oder so. Ne? Du weißt nicht, wo der herkommt. Vielleicht war der viel, viel schlimmer. Für den ist es schon ein Riesenwachstum, wo er gerade steht. Versteht ihr, was ich meine? Und vielleicht warst du schon moralischer Mensch, bevor du dich zu Jesus bekehrt hast. Und was ist dein Wachstum seither? Versteht ihr, was ich meine? Also nicht einzelne Leute gerade an einem Zeitpunkt verurteilen oder beurteilen, aber schau dein eigenes Leben an und schau an, gibt es Veränderung? Wenn sich dann nichts geändert hat, dann musst du wirklich mal nachfragen, okay, wie ist meine Beziehung mit Gott? Bin ich wirklich in der rechten Beziehung mit ihm? Oder muss ich mich vielleicht noch wirklich echt bekehren? Und letzte sichere Frucht, die mir eingefallen ist, vielleicht das stärkste Zeichen ist ein von Herzen gehorsames Leben. Geht in die gleiche Richtung. 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 5. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ist auch eine Verheißung, das ist ganz natürlich. Zumindest wird es unser Wunsch sein. Weiter in 1. Johannes 2, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in ihm ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie gesagt, Liebe ist die Frucht des Geistes, Liebe ist die Erfüllung der Gebote. Gott lieben und die Menschen lieben, das ist ganz einfach Gottes Wille für uns. Und es ist natürlich, wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihm gefallen wollen. Dann wirst du ihm eine Freude machen wollen. Deswegen beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden bei uns. Psalm 40, Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Der hat sein Gesetz auf unser Herz geschrieben. Wenn ich wirklich neu geboren worden bin durch den Geist Gottes, werde ich ein Verlangen haben, Gott zu gehorchen. Wieder, wir werden nicht perfekt sein. Verlangt nicht Perfektion von euch, sonst werdet ihr sehr frustrierte und sich selbst verdammt fühlende Menschen sein. Weil wir haben auch diese Tendenz in uns zu sündigen und selbstsüchtig zu sein. Das ist das Fleisch, biblisch gesprochen. Der Nachlass des alten Menschen, der ich vor meiner Bekehrung war. Aber der Wunsch in meinem Herzen wird sein, hey, ich möchte eigentlich Jesus gehorsam sein. Ich möchte ihm nachfolgen. Einem Nicht-Christen wird es völlig egal sein. Und wenn du alle diese zweiten Fragen mit Ja beantworten kannst, dann hast du wahrscheinlich auch die erste Liste der unsicheren Zeichen mit Ja beantwortet. Und wenn dem so ist, hey, preis dem Herrn, wunderbar. Hast du eine Bestätigung, eine Ermutigung aus der Schrift, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber auf der anderen Seite, wenn du besorgt bist um deine Seele ein bisschen, weil du die richtigen Merkmale nicht gefunden hast. Vielleicht merkst, ich vertraue auf das Falsche. Ich habe gedacht, ich bin Christ, weil ich gehe in die Kirche und ich tue gute Dinge und bin sozial aktiv. Aber dir ist bewusst geworden, du kennst Jesus nicht persönlich. Du bist eigentlich auf dem Holzweg. Dann ist es einerseits erstmal unangenehm, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Gnade und ein Segen, weil du deinen wahren Zustand erkannt hast. Dass du nicht auf dem richtigen Weg bist oder dass zumindest ein richtig fetter Kompromiss in deinem Leben ist. Und Gott liebt dich. Gott liebt dich leidenschaftlich. Gott will dich retten. Er will dich heilen. Er will dich verändern, wenn du zu ihm kommst. Das ist sein Herz. Und mir geht es auch gar nicht darum, irgendjemanden zu verdammen oder so. Irgendwann mal, schon länger her, nach so einer Predigt ist mal wer zu mir gekommen und hat gesagt, hey, du hast mich in Zweifeln gebracht, du hast mir meine Sicherheit geraubt, so ein bisschen vorwurfsvoll. Und hey, das tut mir leid, wenn das so ist. Das ist nicht meine Absicht, dass du dich selbst verdammst oder verdammt fühlst, wenn du wirklich gerettet bist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, als Pastor ist es mir lieber, wenn ein wiedergeborener Christ, der vielleicht nur am Straucheln ist oder eingeschlafen ist oder vielleicht zu hart mit sich selbst ist, so sich ein bisschen unsicher fühlt, als umgekehrt, dass einer, der nicht gerettet ist, vielleicht sogar in Rebellion gegen Gott lebt, eine falsche Sicherheit hat und ich ihm eine falsche Sicherheit gebe. Das fände ich viel schlimmer, weil die Konsequenz viel krasser ist. Also wie dem auch sei, auf jeden Fall, denke ich, legt der Heilige Geist gerade bei uns als Gemeinde, bei uns als Männergruppe. Ich glaube, das ist gerade was, was Gott gerade tut. Er legt gerade den Finger auf unsere Herzen und er sagt uns, Leute, es ist Zeit, die religiösen Fassaden und Masken fallen zu lassen. Es ist Zeit, ehrlich vor ihm und ehrlich vor den Geschwistern zu leben. Ich habe noch immer die Zettel hinten, so diese Selbstbewertung, die ich euch letzte Woche mitgebracht habe. Ich habe den Eindruck, es sind nicht allzu viele mitgenommen worden. Nehmt sie euch mit. Geht es mal durch zusammen mit dem Herrn in der ruhigen Minute. Und frag den Herrn, was ist die eine Sache, die du gerade ändern willst in meinem Leben? Und wenn du das bewusst ist, wo der Heilige Geist jetzt gerade seinen Finger drauf legt, dann such dir einen zweiten oder einen dritten und tauscht mal offen aus. Das wird was verändern in eurem Leben. Und dazu, glaube ich, fordert unser Herr gerade heraus, dass wir nicht so diese Heuchler sind, wie diese Pharisäer, die hier zu Johannes kommen, sondern dass wir echt mit ihm und miteinander leben. Und da haben wir alle Hoffnung, dass er uns verändern wird. Okay? Lass uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, das scheidet zwischen dem, was seelisch und menschlich ist und zwischen dem, was geistlich ist in unserem Herzen. Und ich möchte einfach um diese Gnade beten, dass wir geistig klar sehen. Klar sehen, wo wir gerade stehen mit dir in unserem geistigen Leben. Und Vater, ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht gerettet ist und du allein weißt es, Herr, dann bitte ich um diese Überführung und diese Klarheit, dass du jetzt zu diesem Herzen sprichst und dass du dich als der wunderbare, liebevolle Retter offenbarst und der beste Herr, den wir haben können. Und dass du diese Herzen zu dir ziehst und dass du Gnade schenkst, Herr, echte Umkehr und Buße. Und Vater, ich bete für alle, die am Kämpfen sind in ihrem Leben. So diese Römer 7 Situation. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und was ich tun will, das tue ich nicht. Vater, da bitte ich um deine Stärkung, um eine neue Füllung mit deinem Heiligen Geist. Paulus sagt uns ja auch, was die Lösung ist. Nicht das Ich, sondern Gott sei Dank durch Jesus Christus. Du bist unsere einzige Hoffnung, Jesus. Zieh uns nahe zu dir. Nimm uns rein, tiefer in die Beziehung mit dir, Herr. Gib uns eine tiefere Abscheu gegen Sünde und eine größere Liebe zu dir und eine größere Leidenschaft für dein Reich, Herr. Und Vater, für alle, die ermutigt sind, möchte ich dir einfach danken. Stärke uns alle, füll uns mit deinem Geist, Herr, dass wir dir Ehre bringen. Vater, ich denke gerade an Jakobus, der diese geteilten Herzen anspricht, wie vom Wind hin und her geweht. Vater, so wollen wir nicht sein.